Hallo und herzlich willkommen zu Regalgeflüster im Librarium, dem Podcast der Schulbibliothek des Borg-Guntramsdorf. Ich bin der Winkler, Bibliothekar, Lehrer und heute ausnahmsweise mal ganz allein. Das hat aber zwei Gründe, zwei sehr gute Gründe. Erstens, weil meine fleißigen und emsigen Schülerinnen und Schüler sich auf alle möglichen Prüfungen vorbereiten und dann noch kämpfen. Und zweitens, weil ich für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade eine Spezialfolge aufnehme. Steht auch nicht Folge 2 dabei, sondern einfach nur Special oder sowas. Ich habe mir die Bezeichnung der Folge noch nicht so überlegt. Okay, aber zu dem Zeitpunkt, an dem ihr diese Episode erstmals zu hören bekommt, ich nehme das nämlich irgendwann sehr, sehr viel früher auf. Es müsste der Donnerstag, der 23. März 2023 sein, außer ich habe es verbockt, das kann auch sein. Da findet in Österreich der sogenannte Vorlesetag statt. Der Begriff ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, aber ich gebe euch, typisch Lehrer halt, einfach mal viel zu viel Information auf einmal dazu. Los geht's! Den österreichischen Vorlesetag gibt es seit 2018, deswegen, um, wie es halt auf der Website heißt, ich zitiere das, dem sinkenden Interesse am Lesen und dem steigenden Analphabetismus, dass ich es rauskriege, entgegenzuwirken. Da werden sich jetzt einige von euch denken, ich lese das ja jetzt gar nicht selber, ich höre nur den Podcast, was bringt mir das, wenn ich nur zuhöre und eigentlich nichts mache? Naja, es geht einerseits darum, die Motivation, es auch mal selber zu versuchen, also das Lesen bzw. Vorlesen, das einfach mal zu steigern. Und andererseits bin ich auch persönlich der Meinung, dass man Bücher nicht nur lesen, sondern auch hören kann. Manche betrachten das Hören eines Buches nämlich ja insbesondere für die Schule so ein bisschen als Schummeln. Das hat zumindest meine intensive, ungefähr 3 Sekunden andauernde Internetrecherche ergeben, ja, dass das Schummeln ist, ja, wenn man sich was anhört, anstatt es zu lesen. Das sehe ich ein bisschen anders, weil ich selbst bin vor etwa 2 oder 3 Jahren zum Podcast-Hörer geworden und dadurch war ich viel motivierter, nebenbei was zu machen. Entweder Wanderungen oder die Korrektur von Schularbeiten sogar. Oder an manchen Wochenenden sogar beides. Das ist kein Scherz. Und darum sollte es beim Hören von Büchern oder Geschichten gehen. Das Interesse an Büchern zu wecken, die Motivation zum Lesen oder auch nur zum Weiterhören einfach zu steigern und allgemein die Akzeptanz des Hörens wieder zu Bewusstsein zu bringen. Deshalb hat jetzt der Echomedia Verlag zu diesem Tag, zu diesem ganz speziellen Tag, dem Vorlesetag, ein Buch herausgebracht, aus dem ich euch gerne vorlesen möchte. In diesem Buch sind sehr kurze Geschichten abgedruckt, also logischerweise auch Kurzgeschichten genannt, die ich euch in dieser Folge präsentiere. Übrigens, der Zukunftswinkler wird in seiner unendlichen Weit- und Voraussicht Zeitstempel für euch in das Kommentarfeld stellen, damit ihr relativ frei in bestimmte Kurzgeschichten einfach reinhören könnt, wenn ihr Lust habt. Oder wenn ihr irgendeinen Autor vielleicht sogar aus dem Unterricht kennt. Und falls meine Motivation und die Stimme halten, lese ich vielleicht noch mehr Geschichten vor, die nicht im Buch stehen, aber in irgendwelchen anderen. Aber das weiß ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber ja, ein bisschen etwas extra ist immer gut, würde ich mal sagen. Und jetzt geht's ohne weitere Verzögerung mal los. Schnappt euch was zu naschen, sucht euch einen gemütlichen Sitz oder auch Liegeplatz. Oder geht's einfach mal ein bisschen wandern, ein bisschen Sport schadet auch nicht. Genießt auf jeden Fall die heutige Vorlesung. Denn lesen kann man überall, vorlesen auch. Viel Spaß! Die erste wirklich sehr, sehr kurze Geschichte, die ich zum Besten gebe, ist von Daniela Neutz und sie heißt »Vom Glück gibt es nichts zu berichten«. Keine Eskapaden, keine extremen Situationen, keine Gefühlsausbrüche. Keine Gewalt und kein Verbrechen. Nicht einmal das kleinste bisschen Unstimmigkeit. Davon gibt es nichts zu berichten, weil es weder hörens- noch lesenswert erscheint. Wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir ein, wie es ist. Einfach ist. Ich wache auf. Der Wecker hat geklingelt. Im Halbschlaf schon merke ich, dass du da bist. Nicht bewusst. Nur deine Wärme und deine Haut. Und dass es gut ist, dass du da bist. Ganz banal schön, dass du da bist, wenn ich aufwache und kurzerhand den Wecker auf Schlummerfunktion stelle. 10 Minuten gönne ich mir noch. Vielleicht auch dir, mich nochmals in deinen Arm zu holen. Du ziehst mich an dich, deinen Arm um mich, ein wenig enger zu dir, selbst im Halbschlaf. Ich döse noch ein wenig. Das Glitzern des Sonnenlichtes, des beginnenden Tages, fällt durch die Fenster. So wie bei jenem Spaziergang durch das Geäst und die Blätter, tanzende Lichtpunkte am Boden. Wir plaudern und sehen zu den Wolken. Manchmal schweigen wir auch. Dem zuletzt Gesagten noch nachdenkend oder den kommenden Gedanken fassend. Auch in Worte oder bloß in ein Fassen deiner Hand, meiner Hand. Dann lässt du meine Hand wieder los, weil du sie zum Reden brauchst. Wir lachen. Auch weil das Leben schön ist und wir die Freiheit haben. Nicht nur, aber auch. Und wir sind ernst. Es ist nicht alles gut und schön, weit davon entfernt. Aber es ist ein Glück, das uns trägt und umfasst. Das uns auch dafür Hoffnung schenkt, Kraft und Mut und Ausdauer. Selbst dann, wenn sich die Bilder in meinem Kopf über all das Elend und Leid wieder breit machen und nicht mehr verscheuchen lassen. Wenn mich diese Art von Traurigkeit überfällt, die so umfassend ist, dass sie mich wie ein Schmerz durchzieht. Dann nimmst du mich in den Arm und hältst mich einfach so. Beim Spazierengehen, im Lokal. Auch in der Nacht, wenn es ist, dass ich aus dem Schlaf hochschrecke, weil mich diese Bilder bis in meine Träume verfolgen. Du musst nichts sagen. Du bist da. Ganz nahe. Und langsam beruhige ich mich wieder, bis ich wieder einschlafen kann. Auch weil du schnarchst manchmal. Es hat etwas Beruhigendes. Ich schnarche auch ab und an, sagst du. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Ich finde nichts, nichts vorzuwerfen, nichts aufzuregen, nichts zu ärgern. Es ist seltsam, weil es mir sonst so oft passiert. Nur nicht bei dir. Es ist ruhig und einfach und wie es ist. Und wenn wir miteinander unterwegs sind, die sozialen Gepflogenheiten befolgend, dann bist du da, irgendwo in der Nähe, unbekümmert, weil es nicht notwendig ist, sich gegenseitig zu bekümmern. Ein eigenes Leben, trotzdem oder gerade deshalb, um wieder zusammenzukommen. Es gäbe sonst nichts zu erzählen, ungezwungen, mit anderen Menschen zu sein. Auch zurückzuziehen, für sich zu sein. Auch. Ich lege meinen Kopf auf deine Brust. Wir sehen fern, wir hören Musik oder sehen hinauf zu den Sternen. Es ist so trivial und einfach und gleichzeitig so außerordentlich und ungewöhnlich. Dennoch gibt es daran nichts zu berichten. Die Trivialität langweilt und das Außerordentliche ist nur immer Leben selbst. Der Wecker meldet sich ein weiteres Mal. Ich drehe ihn ab und nehme mich aus deinem Arm, weg von deiner Wärme, deiner Haut. Ganz leise stehe ich auf, ziehe mich an und versuche, ganz wach zu werden. Während der Kaffee blubbert, sehe ich hinaus in den Morgen. Der neue Tag ist da, es gilt ihm zu leben. Rasch trinke ich die Tasse leer und nehme die Schuhe sicherheitshalber in die Hand. Ich werde sie erst draußen anziehen, weil ich dann leiser auftreten kann. Doch als ich an der Tür vorbeikomme, hinter der das Bett steht, in dem du noch liegst, weil du noch nicht aufstehen musst und noch schlafen kannst, da kann ich doch nicht widerstehen, schlüpfe hinein und gebe deinen Kuss. Streiche sacht mit der Hand über deine Wange. Ich lächle dich an, es ist schön, dich so zu sehen. Du wirkst so zufrieden. Ich hoffe, dass du es bist. Dann reiße ich mich los und gehe, schließe die Türe hinter mir. Das ist es, was es war. Das ist das tägliche, normale, ruhige Glück. Darüber gibt es nichts zu berichten. Die nächste Geschichte, die ich gern vorlesen würde, heißt Reisen in Europa, das Wien von gestern, 1940. Und das wurde geschrieben von einem ganz bekannten Autor, Stefan Zweig. Los geht's. Wenn ich zu Ihnen über das Wien von gestern spreche, soll dies kein Nekrolog, keine Horizon funèbre sein. Wir haben Wien in unseren Herzen noch nicht begraben. Wir weigern uns zu glauben, dass zeitweilige Unterordnung gleichbedeutend ist mit völliger Unterwerfung. Ich denke an Wien, so wie Sie an Brüder, an Freunde denken, die jetzt, 1940, an der Front sind. Sie haben mit ihnen ihre Kindheit verbracht, sie haben Jahre mit ihnen gelebt, sie danken ihnen glückliche gemeinsame Stunden. Nun sind sie fern von ihnen und sie wissen sie in Gefahr, ohne ihnen beistehen, ohne diese Gefahr teilen zu können. Gerade in solchen Stunden erzwungener Ferne fühlt man sich den Nächsten am meisten verbunden. So will ich zu Ihnen von Wien sprechen, meiner Vaterstadt und einer der Hauptstädte unserer gemeinsamen europäischen Kultur. Sie haben in der Schule gelernt, dass Wien von je die Hauptstadt von Österreich war. Das ist nun richtig, aber die Stadt Wien ist älter als Österreich.
älter als die habsburgische Monarchie, älter als das frühere und das heutige Deutsche Reich, als Wien Dobrona von den Römern gegründet wurde, die als bewährte Städtegründer einen wunderbaren Blick für geografische Lage hatten, gab es nichts, was man Österreich nennen konnte. Von keinem österreichischen Stamm ist jemals bei Tacitus oder bei den anderen römischen Geschichtsschreibern berichtet. Die Römer legten nur an den günstigsten Stellen der Donau ein Castrum, eine militärische Siedlung an, um die Einfälle wilder Völkerschaften gegen ihr Imperium abzuwehren. Von dieser Stunde an war für Wien seine historische Aufgabe umschrieben, seine Verteidigungsstätte überlegener Kultur, damals der lateinischen, zu sein. Inmitten eines noch nicht zivilisierten und eigentlich niemandem gehörenden Landes werden die römischen Grundmauern gelegt, auf denen sich späterer Zeit die Hofburg der Habsburger erheben wird. Und zu einer Zeit, wo rund um die Donau die deutschen und slawischen Völkerschaften noch ungesittet und nomadisch schwärmen, schreibt in unserem Wien der Weise Marc Aurel seine unsterblichen Meditationen, eines der Meisterwerke der lateinischen Philosophie. Die erste literarische, die erste kulturelle Urkunde Wiens ist also nahezu 1800 Jahre alt. Sie gibt Wien unter allen Städten deutscher Sprache den Rang geistiger Anciennität. Und in diesen 1800 Jahren ist Wien seiner Aufgabe treu geblieben, der höchsten, die eine Stadt zu erfüllen hat, Kultur zu schaffen und diese Kultur zu verteidigen. Wien hat als Vorposten der lateinischen Zivilisation standgehalten bis zum Untergang des Römischen Reiches, um dann wieder aufzuerstehen als das Bollwerk der römisch-katholischen Kirche. Hier war, als die Reformation die geistige Einheit Europas zerriss, das Hauptquartier der Gegenreformation. An Wiens Mauern ist zweimal der Vorstoß der Osmanen gescheitert. Und als in unseren Tagen abermals das Barbarentum vorbrach, härter und herrschwilliger denn je, hat Wien und das kleine Österreich verzweifelt festgehalten an seiner europäischen Gesinnung. 5 Jahre lang hat es standgehalten, mit allen Kräften. Und erst als sie verlassen wurde in der entscheidenden Stunde, ist diese kaiserliche Residenz, diese Kapital unserer altösterreichischen Kultur, zu einer Provinzstadt Deutschlands degradiert worden, dem es nie zugehört hatte. Denn wenn auch eine Stadt deutscher Sprache, nie ist Wien eine Stadt oder die Hauptstadt eines nationalen Deutschlands gewesen. Es war Hauptstadt eines Weltreiches, das weit über die Grenzen Deutschlands nach Osten und Westen, Süden und Norden reichte, bis nach Belgien empor, bis nach Venedig und Florenz hinab, Böhmen und Ungarn und den halben Balkan umfassend. Seine Größe und seine Geschichte war nie gebunden an das deutsche Volk und nationale Grenzen, sondern an die Dynastie der Habsburger, die mächtigste Europas. Und je weiter das Habsburgerreich sich entfaltete, umso mehr wuchs die Größe und Schönheit dieser Stadt. Von der Hofburg aus, ihrem Herzen, und nicht von München, nicht von Berlin, die damals belanglose Städtchen waren, wurde durch hunderte von Jahren die Geschichte bestimmt. In ihr ist immer wieder der alte Traum eines geeinten Europas geträumt worden. Ein übernationales Reich, ein heiliges römisches Reich schwebte den Habsburgern vor und nicht etwa eine Weltherrschaft des Germanentums. All diese Kaiser dachten, planten, sprachen kosmopolitisch. Aus Spanien hatten sie sich die Etikette mitgebracht. Italien, Frankreich fühlten sie sich durch die Kunst verbunden und durch Heirat allen Nationen Europas. Durch 2 Jahrhunderte ist am österreichischen Hofe mehr Spanisch, mehr Italienisch und Französisch gesprochen worden als Deutsch. Ebenso war der Adel, der sich rings um das Kaiserhaus scharte, vollkommen international. Da waren die ungarischen Magnaten und die polnischen Großherren, da waren die alteingesessenen ungarischen, böhmischen, italienischen, belgischen, toskanischen, brabantischen Familien. Kaum einen deutschen Namen findet man unter all diesen prächtigen Barockpalästen, die sich um den Eugen von Savoyens reihen. Diese Aristokraten heirateten untereinander und heirateten in ausländische Adelshäuser. Immer kam von außen neues, fremdes Blut in diesen kulturellen Kreis und ebenso mischte sich in ständigem Zustrom die Bürgerschaft. Aus Mähren, aus Böhmen, aus dem tirolerischen Gebirgsland, aus Ungarn, aus Italien kamen die Handwerker und Kaufleute. Slawen, Magyaren und Italiener, Polen und Juden strömten ein in den immer weiteren Kreis der Stadt. Ihre Kinder, ihre Enkel sprachen dann Deutsch, aber die Ursprünge waren nicht völlig verwischt. Die Gegensätze verloren nur durch die ständige Mischung ihre Schärfe. Alles wurde hier weicher, verbindlicher, konzilianter, entgegenkommender, liebenswürdiger. Also österreichischer, wienerischer. Als nächstes lese ich ein Märchen vor. Es kommt von jemandem, der heißt, ich weiß, ich kann den Namen nicht gut aussprechen, bitte nicht schimpfen. Natalie Romanasova, Entschuldigung. Ein Märchen aus Kappadokien heißt der Text. Der besteht aus einem Vorwort und dann fängt das Märchen an. Ein sehr langer Tag lag hinter uns. Schon früh am Morgen flogen wir mit dem Heißluftballon, reisten den Tag über durch die verschiedenen Täler und stiegen in alte, unterirdische Städte und Kirchen hinunter. Und schließlich schauten wir uns noch den Sonnenuntergang im Ilara-Tal an. So war es nicht verwunderlich, dass mein jüngerer Sohn Leo auf dem Heimweg ein wenig weinerlich wurde. Ich legte seinen Kopf in meinen Schoß und begann, ihm ein Märchen über die Pferde und Feen von Kappadokien zu erzählen. Dem Volksmund zufolge wird der Name Kappadokien mit Land der wunderschönen Pferde übersetzt. Es gibt auch andere Varianten des Namens, wie zum Beispiel das Land der tanzenden oder verrückten Pferde, obwohl ich frage mich, ob sie vielleicht gar nicht verrückt sind, sondern einfach nur fröhliche oder glückliche Pferde. Wenn du den Namen Kappadokia zweimal schnell hintereinander sagst, Kappadokia, kannst du dann ihre Hufschläge hören? Tatsächlich sind uns in Kappadokien aber nie Pferde begegnet, bis auf einige Denkmäler und Bauten. Jedoch kann man ganz deutlich die Gegenwart der Feen und der Magie spüren, die diesen wundervollen Ort umgibt. Eines der Dinge, die diesen Ort so wunderbar machen, ist die ungewöhnliche und bezaubernd schöne Landschaft. Einer meiner Lieblingsorte ist das Ilara-Tal mit seinen Steinhöhlen und den hohen Felsformationen, die wie riesige Pilze aussehen und als Feenkamine bekannt sind. Aber noch unglaublicher wird es, wenn hunderte von bunten Heißluftballons in die Luft steigen und sich fast jeden Morgen bei Sonnenaufgang in den Himmel erheben. Für mich ist Kappadokien ein Land reiner Magie. Während ich so erzählte, ertappte ich mich dabei, wie ich meinem schläfrigen Sohn die Geschichte in so vielen Details und Bestandteilen beschrieb, die mir bisher noch so nie eingefallen waren. Es wirkte fast so, als ob die Feen die Geschichte durch mich erzählten. Von den tanzenden Pferden und den Feen Kappadokiens. Im Zauberland Kappadokien versammeln sich die Feen jeden Abend nach Sonnenuntergang, um ihr nächtliches Fest zu feiern. Sie rufen dabei im Geiste die Pferde, die nach einem langen und harten Arbeitstag eingeschlafen sind. Sobald die Pferde den Ruf der Feen vernehmen, machen sie auf und galoppieren ins Tal der Feen, denn sie können ihrem Ruf nicht widerstehen. Die Feen lassen sich dann bequem auf dem Rücken der Pferde nieder, die vor Freude tänzeln. Etwas müsst ihr aber noch über die Feen von Kappadokien wissen. Sie lieben es, mit den Pferden zu tanzen, Leckereien zu essen und ihre Zauberkunststücke vorzuführen. Nachdem sie ausgiebig getanzt haben, fliegen die Feen in ihre Kamine, die in den riesigen, pilzförmigen Felsen versteckt sind, und beginnen, ihre magischen Speisen zu kochen. Durch einige Schwünge mit ihrem Zauberstab verbreiten sich die wundervollsten Düfte in ganz Kappadokien. Und mit den leeren, leckeren Gerüchen, die überall durch die Luft schweben, beginnen die Menschen von den köstlichsten Dingen zu träumen. Jeder Traum ist dabei aber völlig unterschiedlich, denn nette Menschen träumen von ganz anderen Dingen als böse Menschen. Ein lieber Junge etwa träumt von einem Teller voller Kartoffelpüree und Fleischbällchen und von einem Schokoladenkuchen als Nachtisch, der mit einer riesigen Sahnehaube verziert ist. Aber rate mal, wovon sein fieser Nachbar im Haus gegenüber träumt. Na, errätst du es? Stell dir vor, von Spinatsuppe. Wenn das nächtliche Picknick vorbei ist, steigen die Feen auf die Rücken der Pferde und lauschen den Geräuschen der Nacht. Pass jetzt gut auf, denn ich habe ein Geheimnis, das ich dir verraten möchte. Die Pferde hier in Kappadokien sind nämlich sehr besonders. Sie können alles wahrnehmen, was im Umkreis von 80 Kilometern um sie herum passiert. Aber bitte frag mich nicht, wie sie das schaffen. Sobald eine Fee daher ihr Pferd berührt, beginnt auch sie alles wahrzunehmen, selbst wenn es viele Kilometer von ihrem Tal entfernt ist. Es ist ein windiger Tag und eine der Feen kann ein kleines Baby fühlen, das in einem weit entfernten Dorf schon seit mehreren Stunden wegen Bauchschmerzen weint. Seine Mama hat schon alles versucht, um es zu beruhigen, was sie von den alten Frauen aus dem Dorf gelernt hat. Sie hat dem Baby den Rücken gestreichelt, es auf den Arm genommen und gewiegt, ihm ein Liedchen vorgesungen und ihm einen Fencheltee zur Beruhigung gegeben. Jedoch ohne Erfolg, denn das Baby weint immer noch jämmerlich. Gerade in dem Moment, als die Mutter schon jede Hoffnung aufgegeben hat, fliegt eine kleine, unsichtbare Fee zu dem erschöpften Baby und legt ihre winzige Hand auf sein Bäuchlein. Mit dieser magischen Berührung und zwei weiteren Gute-Nacht-Liedern der Mutter schläft das Baby endlich zufrieden ein. In einem anderen Dorf, gar nicht so weit entfernt, kann ein junges Mädchen einfach nicht einschlafen. Ihr Verlobter ist weit weg in ein fernes Land gegangen und schon seit langem hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Ihre Gedanken kreisen vor lauter Sorge. Vielleicht, so fürchtet sie, wurde ihr Verlobter in der großen Stadt von Gaunern betrogen, anstatt Geld für ihre Hochzeit zu verdienen. Und jetzt hat er nicht einmal genug Geld, um eine Fahrkarte nach Hause zu kaufen? Oder vielleicht hat er auch ein schöneres oder mutigeres Mädchen kennengelernt, das er jetzt an ihrer Stelle heiraten möchte? Eine andere unsichtbare Fee fliegt nahe an das traurige Mädchen heran, umarmt es und wischt ihre Sorgen weg. Dann füllt sie seinen hübschen Kopf mit glücklichen Gedanken. Jetzt denkt das Mädchen ganz anders an ihren Verlobten. Er arbeitet hart, bereitet eine große Überraschung vor und wird schon sehr bald an ihre Türe klopfen. Hab ein bisschen mehr Vertrauen und bleibe ruhig, flüstert die Fee. Das hübsche Mädchen beginnt sogleich, leise ein fröhliches Lied zu singen und schläft sanft ein. Doch damit ist der Zauber der Fee noch nicht zu Ende, denn sie schickt dem Mädchen einen Traum von einem wunderschönen Hochzeitskleid und von dem wunderbaren Duft eines Hochzeitsstraußes. Aber was ist das? Die jüngste Fee rutscht unruhig auf dem Rücken ihres Pferdes hin und her. Ihr Pferd tänzelt und wiehert ungeduldig, weil es unbedingt zur naheliegenden Höhlenstadt galoppieren will. Von oben sieht die kleine Fee einen bösen Mann, der sich aus einem Haus schleicht. In seinem Rucksack versteckt eine riesige Nadel. Er geht zu dem Ort, wo sie schlafende Heißluftballons aufbewahren. In ein paar Stunden werden Pferde mit Karren kommen, um die Ballons abzuholen und sie zum Startplatz zu bringen. Und dann werden die bunten Ballons mit heißer Luft gefüllt und zusammen mit der Sonne in der Morgenröte aufsteigen. Der böse Mann hat jedoch vor, alle Ballons mit seiner Nadel aufzustechen, sodass die Ballons tagelang nicht mehr in den Himmel aufsteigen können und es den Menschen nicht mehr möglich sein wird, diese bezaubernde Aussicht am Morgen zu bewundern. Und viele Kinder, die aus der ganzen Welt hierher kommen, werden nicht mehr mit den Ballons über das wunderschöne Zauberland fliegen können. Um dir die Wahrheit zu sagen, die jüngste Fee hat riesengroße Angst vor diesem bösen Mann. Trotzdem nimmt sie all ihren Mut zusammen und fliegt zu seinem Rucksack, schwingt ihren Zauberstab und schon verwandelt sich die riesige Nadel in eine Schachtel Pfefferminzbonbons. Kannst du ihr bezauberndes Lachen der Dunkelheit hören? Sie ist so glücklich, als sie mit ihrem Pferd zurück ins Tal der Feen fliegt. Dort wird sie allen Feen von ihrem allerersten magischen Abenteuer erzählen. Die Morgendämmerung bricht an und schon bald wird die Sonne aufgehen. Da ist es für die Pferde an der Zeit, in ihre Ställe zurückzukehren und für die Feen in ihren Höhlen aus rosa Stein einzuschlafen. Doch damit ist der Zauber noch nicht zu Ende. Trotz der schlaflosen Nacht sind die Pferde nicht müde, aber aus irgendeinem Grund sind ihre Augen feucht und sogar traurig. Es ist, als ob sie etwas wüssten, sich aber nicht daran erinnern können. Nur die Pferde, die ins Tal der Feen galoppiert sind, haben diesen magischen Zauber in ihren Augen. Wenn die alten Großmütter des Dorfes in die Augen dieser besonderen Pferde blicken, dann erinnern sie sich daran, wie sie als kleine Mädchen nachts in ihren Träumen fliegen konnten. Und auch die Großväter erinnern sich an die Magie, wenn sie in die großen verträumten Augen ihrer Pferde blicken. Und auch an die Zeit, als sie noch kleine Jungen waren und unermüdlich den ganzen Tag durch das Tal rannten, ihre Feinde mit ihren dünnen Säbeln aus Zweigen besiegten und am Abend unglaubliche Schätze aus Gold nach Hause brachten. Doch das ist noch immer nicht das Ende der Geschichte. Denn bereits in der nächsten Nacht beginnt alles wieder von vorne und so ist es schon seit Hunderten von Jahren. Jede Nacht und jeden Tag in diesem wundervollen Land der freundlichen Feen und tanzenden Pferde.
Die nächste Geschichte, die ich euch gerne vorlesen würde, stammt von Marie von Ebner-Eschenbach und sie heißt Lesen ist ein großes Wunder. Was hast du vor dir, wenn du ein Buch aufschlägst? Kleine schwarze Zeichen auf hellem Grund. Du siehst sie an und sie verwandeln sich in klingende Worte, die erzählen, schildern, belehren. In die Tiefen der Wissenschaft führen sie dich ein, enthüllen dir die Geheimnisse der Menschenseele, erwecken dein Mitgefühl, deine Entrüstung, deinen Hass, deine Begeisterung. Sie vermögen dich in Märchenländer zu zaubern, Landschaften von wunderbarer Schönheit vor dir entstehen zu lassen, dich in die sengende Wüstenluft zu versetzen, in den starren Frost der Eisregionen. Das Werden und Vergehen der Welten vermögen sie dich kennen, die Unermesslichkeit des Alls dich ahnen zu lassen. Sie können dir Glauben und Mut und Hoffnung rauben, verstehen deine gemeinsten Leidenschaften zu wecken, deine niedrigsten Triebe als die vor allen Berechtigten zu feiern. Sie können auch die gegenteiligen, die höchsten und edelsten Gedanken und Gefühle in dir zur Entfaltung bringen, dich zu großen Taten begeistern, die feinsten, dir selbst kaum bewussten Regungen deiner Seele in kraftvolles Schwingen versetzen. Was können sie nicht? Die kleinen schwarzen Zeichen, deren nur eine so geringe Anzahl ist, dass jedes einzelne von ihnen alle Augenblicke wieder erscheinen muss, wenn ein Ganzes gebildet werden soll, die sich selbst nie, sondern nur ihre Stellung zu der ihrer Kameraden verändern. Und hinter die Rätsel dieser Eigenschaft, die ihnen anhaftet, zu kommen und den Weg zu ihren Geheimnissen zu eröffnen, wird einem Kinde zugemutet und ein Kind vermag's, wenn das nicht ein Wunder ist. Die nächste, die fünfte Geschichte, ist von Leo Tolstoi und sie heißt »Eine Erzählung für Kinder«. Ein Mädchen und ein Knabe fuhren in einem Wagen von einem Dorf in das andere. Das Mädchen war 5 und der Knabe 6 Jahre alt. Sie waren nicht Geschwister, sondern Cousin und Cousine. Ihre Mütter waren Schwestern. Die Mütter waren zu Gast geblieben und hatten die Kinder mit der Kinderfrau nach Hause geschickt. Als sie durch ein Dorf kamen, brach ein Rad am Wagen und der Kutscher sagte, sie könnten nicht weiterfahren. Das Rad müsse ausgebessert werden und er werde es gleich besorgen. »Das trifft sich gut«, sagte die Niana, die Kinderfrau. »Wir sind so lange gefahren, dass die Kinderchen hungrig geworden sind. Ich werde ihnen Brot und Milch geben, die man uns zum Glück mitgegeben hat.« Es war im Herbst und das Wetter war sehr kalt und regnerisch. Die Kinderfrau trat mit den Kindern in die erste Bauernhütte, an der sie vorüberkamen. Die Stube war schwarz, der Ofen ohne Rauchfang. Wenn diese Hütten im Winter geheizt werden, wird die Tür geöffnet und der Rauch zieht so lange aus der Tür, bis der Ofen heiß ist. Die Hütte war schmutzig und alt, mit breiten Spalten im Fußboden. In einer Ecke hing ein Heiligenbild. Ein Tisch mit Bänken stand davor. Ihm gegenüber befand sich ein großer Ofen. Die Kinder sahen in der Stube zwei gleichaltrige Kinder, ein barfüßiges Mädchen, das nur mit einem schmutzigen Hemdchen bekleidet war, und einen fast nackten Knaben. Ein drittes Kind, ein einjähriges Mädchen, lag auf der Ofenbank und weinte ganz herzzerreißend. Die Mutter suchte es zu beruhigen, wandte sich aber von ihm ab, als die Kinderfrau eine Tasche mit blinkendem Schloss aus dem Wagen ins Zimmer brachte. Die Bauernkinder staunten das glänzende Schloss an und zeigten es einander. Die Kinderfrau nahm eine Flasche mit warmer Milch und Brot aus der Reisetasche, breitete ein sauberes Tuch auf dem Tisch aus und sagte, »So, Kinderchen, kommt, ihr seid doch wohl hungrig geworden.« Aber die Kinder folgten ihrem Ruf nicht. Sonja, das Mädchen, starrte die halbnackten Bauernkinder an und konnte den Blick nicht von ihnen abwenden. Sie hatte noch nie so schmutzige Hemden und so nackte Kinder gesehen und staunte sie nur so an. Petja aber, der Knabe, sah bald seine Base, bald die Bauernkinder an und wusste nicht, ob er lachen oder sich wundern sollte. Mit besonderer Aufmerksamkeit musterte Sonja das kleine Mädchen auf der Ofenbank, das noch immer laut schrie. »Warum schreit sie denn so?«, fragte Sonja. »Sie hat Hunger«, sagte die Mutter. »So geben Sie ihr doch etwas. Gern, aber ich habe nichts.« »So, jetzt kommt«, sagte die Nianja, die inzwischen das Brot geschnitten und zurechtgelegt hatte. Die Kinder folgten dem Ruf und traten an den Tisch. Die Kinderfrau goss ihnen Milch in kleine Gläschen ein und gab jedem ein Stück Brot. Sonja aber aß nicht und schob das Glas von sich fort. Und Petja sah sie an und tat das Gleiche. »Ist es denn wahr?«, fragte Sonja, auf die Bauersfrau zeigend. Was denn? Fragte die Nianja. Dass sie keine Milch hat.
Wer soll das wissen? Euch geht es nichts an.
Ich will nicht essen, sagte Sonja.
Ich will auch nicht essen, sprach Petja.
Gib ihr die Milch, sagte Sonja, ohne den Blick von dem kleinen Mädchen abzuwenden.
Spart sie doch keinen Unsinn, sagte die Nianja.
Trinkt, sonst wird die Milch kalt.
Ich will nicht essen, ich will nicht, rief Sonja plötzlich.
Und auch zu Hause werde ich nicht essen, wenn du ihr nichts gibst.
Trinkt ihr zuerst, und wenn etwas übrig bleibt, so gebe ich ihr.
Nein, ich will nichts haben, bevor du ihr etwas gegeben hast.
Ich trinke auch nicht, wiederholte Petja.
Ihr seid dumm und redet dummes Zeug, sagte die Kinderfrau.
Man kann doch nicht alle Menschen gleich machen, das hängt eben von Gott ab, der dem einen mehr gibt als dem anderen.
Euch, eurem Vater, hat Gott viel gegeben.
Warum hat er ihnen nichts gegeben?
Das geht uns nichts an, wie Gott will, sagte die Nianja. Sie goss ein wenig Milch in eine Tasse und gab diese der Bauersfrau. Das Kind trank und beruhigte sich.
Die beiden anderen Kinder aber beruhigten sich noch immer nicht und Sonja wollte um keinen Preis etwas essen oder trinken.
Wie Gott will, wiederholte sie.
Aber warum will er es so?
Er ist ein böser Gott, ein hässlicher Gott. Ich werde nie wieder zu ihm beten.
Pfui, wie abscheulich, sagte die Nianja.
Warte, ich sage es deinem Papa.
Du kannst es ruhig sagen. Ich habe es mir ganz bestimmt vorgenommen.
Es darf nicht sein, es darf nicht sein.
Was darf nicht sein? Fragte die Nianja.
Dass die einen viel haben und die anderen gar nichts.
Vielleicht hat Gott es absichtlich so gemacht, sagte Petja.
Nein, er ist schlecht, schlecht. Ich will weder essen noch trinken. Er ist ein schlimmer Gott, ich liebe ihn nicht.
Plötzlich ertönte vom Ofen herab eine heisere, vom Husten unterbrochene Stimme.
Kinderchen, Kinderchen, ihr seid liebe Kinderchen, aber ihr redet Unsinn.
Ein neuer Hustenanfall unterbrach die Worte des Sprechenden.
Die Kinder starrten erschrocken zum Ofen hinauf und erblickten dort ein runzliges Gesicht und einen grauen Kopf, der sich vom Ofen herabneigte.
Gott ist nicht böse, Kinderchen. Gott ist gut. Er hat alle Menschen lieb. Es ist nicht sein Wille, dass die einen Weißbrot essen, während die anderen nicht einmal Schwarzbrot haben.
Nein, die Menschen haben es so eingerichtet.
Und sie haben es darum getan, weil sie ihn vergessen haben.
Der Alte bekam wieder einen Hustenanfall.
Sie haben ihn vergessen und es so eingerichtet, dass die einen im Überfluss leben und die anderen in Not und Elend vergehen.
Würden die Menschen nach Gottes Willen leben, dann hätten alle, was sie nötig haben.
Was soll man aber tun, damit alle Menschen alles Nötige haben? Fragte Sonja.
Was man tun soll, wisperte der Alte.
Man soll Gottes Wort befolgen.
Gott befiehlt, man soll alles in zwei Teile teilen.
Wie? Fragte Petja.
Gott befiehlt, man soll alles in zwei Teile teilen.
Er befiehlt, man soll alles in zwei Teile teilen,
wiederholte Petja.
Wenn ich einmal groß bin, werde ich das tun.
Ich tue es auch, versicherte Sonja.
Ich habe es eher gesagt als du, rief Petja.
Ich werde es so machen, dass es keinen Armen mehr gibt.
Na, nun habt ihr genug Unsinn geschwatzt, sagte die Nianja.
Trinkt die Milch aus.
Wir wollen nicht, wollen nicht, wollen nicht,
riefen die Kinder einstimmig aus. Wenn wir erst groß sind, tun wir es unbedingt.
Ihr seid brave Kinderchen, sagte der Alte und verzog seinen Mund zu einem breiten Lachen, dass die beiden einzigen Zähne in seinem Unterkiefer sichtbar wurden.
Ich werde es leider nicht mehr erleben.
Ihr habt aber einen wackeren Schluss gefasst. Gott helfe euch.
Man mag mit uns machen, was man will, rief Sonja. Wir tun es doch.
Wir tun es doch, bekräftigte auch Petja.
Das ist recht, das ist recht,
sprach der Alte lächelnd und hustete wieder.
Und ich werde mich dort oben über euch freuen, sprach er,
nachdem das Husten vorüber war.
Seht nur zu, dass ihr es nicht vergesst.
Nein, wir vergessen es nicht, riefen die Kinder aus.
Recht so, das wäre also abgemacht.
Der Kutscher kam mit der Nachricht, dass das Rad ausgebessert sei, und die Kinder verließen die Stube.
Was aber weiter sein wird, werden wir ja sehen.
Eine Geschichte, die jetzt nicht aus diesem Vorlesebuch vom Vorlesetag stammt, kommt von Heinrich Böll und sie heißt: Wanderer, kommst du nach Spa?
Als der Wagen hielt, brummte der Motor noch eine Weile. Draußen wurde irgendwo ein großes Tor aufgerissen. Licht fiel durch das zertrümmerte Fenster in das Innere des Wagens und ich sah jetzt, dass auch die Glühbirne oben an der Decke zerfetzt war. Nur ihr Gewinde stak noch in der Schrauböffnung. Und ein paar flimmernde Drähtchen mit Glasresten. Dann hörte der Motor auf zu brummen und draußen schrie eine Stimme: »Die Toten hierhin! Habt ihr Tote dabei?« »Verflucht«, rief der Fahrer zurück, »verdunkelt ihr schon nicht mehr?« »Da nützt kein Verdunkeln mehr, wenn die ganze Stadt wie eine Fackel brennt«, schrie die fremde Stimme. »Ob ihr Tote habt, habe ich gefragt.« »Weiß nicht.« »Die Toten hierhin, hörst du, und die anderen die Treppe hinauf in den Zeichensaal, verstehst du?« »Ja, ja.« »Aber ich war noch nicht tot. Ich gehörte zu den anderen, und sie trugen mich die Treppe hinauf.« Erst ging es in einen langen, schwach beleuchteten Flur, dessen Wände mit grüner Ölfarbe gestrichen waren. Krumme, schwarze, altmodische Kleiderhaken waren in die Wände eingelassen und da waren Türen mit Emailschildchen. 7a und 6b. Und zwischen diesen Türen hing, sanft glänzend unter Glas in einem schwarzen Rahmen, die Medea von Feuerbach und blickte in die Ferne. Dann kamen Türen mit 5a und 5b. Und dazwischen hing ein Bild des Dornauszieher, eine wunderbare, rötlich schimmernde Fotografie in braunem Rahmen. Auch die große Säule in der Mitte vor dem Treppenaufgang war da und hinter ihr, lang und schmal, wunderbar gemacht, eine Nachbildung des Parthenon-Frieses in Gips, gelblich schimmernd, echt, antik und alles kam, wie es kommen musste. Der griechische Hoplit, bunt und gefährlich, wie ein Hahn, sah er aus, gefiedert, und im Treppenhaus selbst, auf dieser Wand, die hier mit gelber Ölfarbe gestrichen war, da hingen sie alle der Reihe nach, vom großen Kurfürsten bis Hitler. Und dort, in diesem schmalen kleinen Gang, wo ich endlich wieder für ein paar Schritte gerade auf meiner Bahre lag, da war das besonders schöne, besonders große, besonders bunte Bild des alten Fritzen mit der himmelblauen Uniform, den strahlenden Augen und dem großen, golden glänzenden Stern auf der Brust. Wieder lag ich dann schief auf der Bahre und wurde vorbeigetragen an den Rassegesichtern. Da war der nordische Kapitän mit dem Adlerblick und dem dummen Mund, die westische Moselanerin, ein bisschen hager und scharf, der ostische Grinser mit der Zwiebelnase und das lange, adamsapfelige Bergfilmprofil. Und dann kam wieder ein Flur. Wieder lag ich für ein paar Schritte gerade auf meiner Bahre und bevor die Träger in die zweite Treppe hineinschwenkten, sah ich es noch eben. Das Kriegerdenkmal mit dem großen goldenen eisernen Kreuz obendrauf und dem steinernen Lorbeerkranz. Das ging alles sehr schnell. Ich bin nicht schwer und die Träger rasten. Immerhin, alles konnte auch Täuschung sein. Ich hatte hohes Fieber, hatte überall Schmerzen im Kopf, in den Armen und Beinen und mein Herz schlug wie verrückt. Was sieht man nicht alles im Fieber? Aber als wir an den Rassegesichtern vorbei waren, kam alles andere. Die drei Büsten von Cäsar, Cicero, Marc Aurel, brav nebeneinander, wunderbar nachgemacht, ganz gelb und echt, antik und würdig standen sie an der Wand und auch die Hermessäule kam, als wir um die Ecke schwenkten. Und ganz hinten im Flur, der Flur war hier rosenrot gestrichen, ganz hinten im Flur hing die große Zeus-Fratze über dem Eingang zum Zeichensaal. Doch die Zeus-Fratze war noch weit. Rechts sah ich durch das Fenster den Feuerschein. Der ganze Himmel war rot und schwarze, dicke Wolken von Qualm zogen feierlich vorüber. Und wieder musste ich links sehen. Und wieder sah ich Schildchen über den Türen O1a und O1b. Und zwischen den bräunlichen, muffigen Türen sah ich nur Nietzsches Schnurrbart und seine Nasenspitze mit einem goldenen Rahmen. Denn sie hatten die andere Hälfte des Bildes mit einem Zettel überklebt, auf dem zu lesen war: leichte Chirurgie. Wenn jetzt, dachte ich flüchtig, wenn jetzt. Aber da war es schon. Das Bild von Pogo, rund und groß, flach wie ein alter Stich, ein prachtvoller Druck und vorne, vor den Kolonialhäusern, vor den Negern und dem Soldaten, der da sinnlos mit seinem Gewehr herumstand, vor allem war das große, ganz naturgetreu abgebildete Bündel Bananen. Links ein Bündel, rechts ein Bündel und auf der mittleren Banane im rechten Bündel, da war etwas hingekritzelt. Ich sah es. Ich selbst musste es hingeschrieben haben. Aber nun wurde die Tür zum Zeichensaal aufgerissen und ich schwebte unter der Zeusbüste hinein und schloss die Augen.
Ich wollte nichts mehr sehen. Der Zeichensaal roch nach Jod, Scheiße, Mull und Tabak. Und es war laut. Sie setzten mich ab und ich sagte zu den Trägern, steckt mir die Zigarette in den Mund, links oben in der Tasche. Ich spürte, wie einer mir an der Tasche herumfummelte. Dann zischte ein Streichholz und ich hatte die brennende Zigarette im Mund. Ich zog daran. Danke, sagte ich. Alles das, dachte ich, ist kein Beweis. Letzten Endes gibt es in jedem Gymnasium einen Zeichensaal. Gänge, in denen krumme alte Kleiderhaken in grün und gelb gestrichene Wände eingelassen sind. Letzten Endes ist das kein Beweis, dass ich in meiner Schule bin. Wenn die Medea zwischen 6a und 6b hängt und Nietzsches Schnurrbart zwischen O1a und O1b. Gewiss gibt es eine Vorschrift, die besagt, dass er da hängen muss. Hausordnung für humanistische Gymnasien in Preußen. Medea zwischen 6a und 6b, Dornostier dort, Cäsar, Marc Aurel und Cicero im Flur und Nietzsche oben, wo sie schon Philosophie lernen. Parthenon Fries, ein buntes Bild von Togo. Dornostier und Parthenon Fries sind schließlich gute, alte, generationenlang bewährte Schulrequisiten. Und gewiss bin ich nicht der Einzige, der den Einfall gehabt hat, auf eine Banane zu schreiben, es lebe Togo. Auch die Witze, die sie in den Schulen machen, sind immer dieselben. Und außerdem besteht die Möglichkeit, dass ich Fieber habe, dass ich träume. Schmerzen hatte ich jetzt nicht mehr. Im Auto war es noch schlimm gewesen. Wenn sie durch die kleinen Schlaglöcher fuhren, schrie ich jedes Mal. Da waren die großen Trichter schon besser. Das Auto hob und senkte sich wie ein Schiff in einem Wellental. Aber jetzt schien die Spritze schon zu wirken, die sie mir irgendwo im Dunkeln in den Arm gehauen hatten. Ich hatte gespürt, wie die Nadel sich durch die Haut bohrte und wie es unten am Bein ganz heiß wurde. Es kann ja nicht wahr sein, dachte ich. So viele Kilometer kann das Auto ja gar nicht gefahren sein. Fast 30. Und außerdem, du spürst nichts. Kein Gefühl sagt es dir, nur die Augen. Kein Gefühl sagt dir, dass du in deiner Schule bist. In deiner Schule, die du vor 3 Monaten erst verlassen hast. 8 Jahre sind keine Kleinigkeit. Solltest du nach 8 Jahren das alles nur mit den Augen erkennen? Hinter meinen geschlossenen Lidern sah ich alles noch einmal. Wie ein Film lief es ab. Unterer Flur, grün gestrichen, Treppe rauf, gelb gestrichen, Kriegerdenkmal, Flur, Treppe rauf, Cäsar, Cicero, Marc Aurel, Hermes, Nietzsche, Schnurrbart, Togo, Zeus, Fratze. Ich spuckte meine Zigarette aus und schrie. Es war immer gut zu schreien. Man musste nur laut schreien. Schreien war herrlich. Und ich schrie wie verrückt. Als sich jemand über mich beugte, machte ich immer noch nicht die Augen auf. Ich spürte einen fremden Atem, warm und widerlich, roch er nach Tabak und Zwiebeln. Und eine Stimme fragte ruhig, was ist denn? Was zu trinken, sagte ich. Und noch eine Zigarette, die Tasche oben. Wieder fummelte einer an meiner Tasche herum, wieder zischte ein Streichholz und niemand steckte mir eine brennende Zigarette in den Mund. Wo sind wir? Fragte ich. In Bendorf. Danke, sagte ich und zog. Immerhin schien ich wirklich in Bendorf zu sein, zu Hause also. Und wenn ich nicht außergewöhnlich hohes Fieber hatte, stand wohl auch fest, dass ich in einem humanistischen Gymnasium war. Eine Schule weiß bestimmt. Hatte die Stimme unten nicht geschrien, die anderen in den Zeichensaal? Ich war ein anderer, ich lebte. Die Lebten waren offenbar die anderen. Der Zeichensaal war also da, und wenn ich richtig hörte, warum sollte ich nicht richtig sehen? Und dann stimmte es wohl auch, dass ich Cäsar, Cicero und Marc Aurel erkannt hatte. Und das konnte nur in einem humanistischen Gymnasium sein. Ich glaube nicht, dass sie diese Kerle in den anderen Schulen auf den Fluren an die Wand stellen. Endlich brachte er mir Wasser. Wieder roch ich den Tabak und Zwiebelatem aus seinem Gesicht. Und ich machte, ohne es zu wollen, die Augen auf. Da war ein müdes, altes, unrasiertes Gesicht über einer Feuerwehruniform und eine alte Stimme sagte leise, »Trink, Kamerad!« Ich trank. Es war Wasser. Aber Wasser ist herrlich. Ich spürte den metallenen Geschmack des Kochgeschirrs auf meinen Lippen. Und es war schön zu spüren, welche eine Menge Wasser noch nachdrängte. Aber der Feuerwehrmann riss mir das Kochgeschirr von den Lippen und ging. Ich schrie. Aber er wandte sich nicht um, zuckte nur müde die Schultern und ging weiter. Einer, der neben mir lag, sagte ruhig, »Hat gar keinen Zweck zu brüllen. Sie haben nicht mehr Wasser. Die Stadt brennt, du siehst es doch.« Ich sah es durch die Verdunkelung hindurch, es glühte und wummerte hinter den schwarzen Vorhängen, rot hinter schwarz, wie in einem Ofen, auf dem man neue Kohlen geschüttet hat. Ich sah es, ja, die Stadt brannte. »Wie heißt die Stadt?« fragte ich den, der neben mir lag. »Bendorf«, sagte er. »Danke.« Ich blickte ganz gerade vor mich hin, auf die Fensterreihe und manchmal zur Decke. Die Decke war noch tadellos, weiß und glatt, mit einem schmalen klassizistischen Stuckrand. Aber sie haben doch in allen Schulen klassizistische Stuckränder an den Decken und in den Zeichensälen, wenigstens in den guten, alten, humanistischen Gymnasien, das ist doch klar. Ich musste mir jetzt zugestehen, dass ich im Zeichensaal eines humanistischen Gymnasiums in Bendorf lag. Bendorf hat 3 humanistische Gymnasien. Die Schule Friedrich der Große, die Albertusschule und, vielleicht brauche ich es ja nicht zu erwähnen, aber die letzte, die dritte, war die Adolf-Hitler-Schule. Hing nicht in der Schule Friedrich der Große das Bild des alten Fritz besonders bunt, besonders schön, besonders groß im Treppenhaus? Ich war auf dieser Schule gewesen, 8 Jahre lang. Aber warum konnte nicht in den anderen Schulen dieses Bild genauso an derselben Stelle hängen, so deutlich und auffallend, dass es den Blick fangen musste, wenn man die erste Treppe hinaufstieg? Draußen hörte ich jetzt die schwere Artillerie schießen. Sonst war es fast ruhig, nur manchmal drang das Fressen der Flammen durch und im Dunkeln stürzte irgendwo ein Giebel ein. Die Artillerie schoss ruhig und regelmäßig und ich dachte, gute Artillerie. Ich weiß, das ist gemein, aber ich dachte es. Mein Gott, wie beruhigend war die Artillerie, wie gemütlich. Dunkel und rau. Ein sanftes, fast feines Orgeln. Irgendwie vornehm. Ich finde, die Artillerie hat etwas Vornehmens, auch wenn sie schießt. Es hört sich so anständig an. Richtig nach Krieg in den Bilderbüchern. Dann dachte ich daran, wie viele Namen wohl auf dem Kriegerdenkmal stehen würden, wenn sie es wieder einweihten. Mit einem noch größeren goldenen eisernen Kreuz darauf und einem noch größeren steinernen Lorbeerkranz. Und plötzlich wusste ich es. Wenn ich wirklich in meiner alten Schule war, würde mein Name noch darauf stehen, eingehauen in Stein. Und im Schulkalender würde hinter meinem Namen stehen, zog von der Schule ins Feld und fiel für. Aber ich wusste noch nicht, wofür und wusste noch nicht, ob ich in meiner alten Schule war. Ich wollte es jetzt unbedingt herauskriegen. Am Kriegerdenkmal war auch nichts Besonderes gewesen, nichts Auffallendes. Es war wie überall. Es war ein Konfektionskriegerdenkmal. Ja, sie bekamen sie aus irgendeiner Zentrale. Ich sah mir den Zeichensaal an, aber die Bilder hatten sie abgehängt. Und was ist schon an ein paar Bänken zu sehen, die in einer Ecke gestapelt sind und an den Fenstern schmal und hoch, viele nebeneinander, damit viel Licht hereinfällt, wie es sich für einen Zeichensaal gehört. Mein Herz sagte mir nichts. Hätte es nicht etwas gesagt, wenn ich in dieser Bude gewesen wäre, wo ich 8 Jahre lang Vasen gezeichnet und Schriftzeichen geübt hatte, schlanke, feine, wunderbar nachgemachte römische Glasvasen, die der Zeichenlehrer vorne auf einen Ständer setzte, und Schriften aller Art, Rundschrift, Antiqua, Römisch, Italien. Ich hatte diese Stunden gehasst wie nichts in der Schule. Und ich hatte die Langeweile gefressen, stundenlang, und niemals hatte ich Vasen zeichnen können oder Schriftzeichen malen. Aber wo waren meine Flüche, wo war mein Hass angesichts dieser dumpf getönten, langweiligen Wände? Nichts sprach in mir und ich schüttelte stumm den Kopf. Immer wieder hatte ich radiert, den Bleistift gespitzt, radiert, nichts. Ich wusste nicht genau, wie ich verwundet war. Ich wusste nur, dass ich meine Arme nicht bewegen konnte und das rechte Bein nicht. Nur das linke ein bisschen. Ich dachte, sie hat mir die Arme an den Leib gewickelt, so fest, dass ich sie nicht bewegen konnte. Ich spuckte die zweite Zigarette in den Gang zwischen den Strohsäcken und versuchte, meine Arme zu bewegen. Aber es tat so weh, dass ich schreien musste. Ich schrie weiter. Es war immer wieder schön zu schreien. Ich hatte auch Wut, weil ich die Arme nicht bewegen konnte. Dann stand der Ernst vor mir. Er hatte die Brille abgenommen und blinzelte mich an. Er sagte nichts. Hinter ihm stand der Feuerwehrmann, der mir das Wasser gegeben hatte. Er flüsterte dem Arzt etwas ins Ohr und der Arzt setzte die Brille auf. Deutlich sah ich seine großen grauen Augen mit den leise zitternden Pupillen hinter den dicken Brillengläsern. Er sah mich lange an, so lange, dass ich wegsehen musste, und er sagte leise, »Augenblick, Sie sind gleich an der Reihe.« Dann hoben sie den auf, der neben mir lag, und trugen ihn hinter die Tafel. Ich blickte ihnen nach. Sie hatten die Tafel auseinandergezogen und quergestellt und die Lücke zwischen Wand und Tafel mit einem Betttuch zugehängt. Dahinter brannte grelles Licht. Nichts war zu hören, bis das Tuch wieder beiseite geschlagen und der neben mir gelegen hatte, hinausgetragen wurde. Mit müden, gleichgültigen Gesichtern schleppten die Träger ihn zur Tür. Ich schloss wieder die Augen und dachte, du musst doch herauskriegen, was du für eine Verwundung hast und ob du in deiner alten Schule bist. Mir kam das alles so kalt und gleichgültig vor, als hätten sie mich durch das Museum einer Totenstadt getragen, durch eine Welt, die mir ebenso gleichgültig wie fremd war. obwohl meine Augen sie erkannten, nur meine Augen. Es konnte doch nicht wahr sein, dass ich vor 3 Monaten noch hier gesessen, Vasen gezeichnet und Schriften gemalt hatte. Dass ich in den Pausen hinuntergegangen war mit meinem Marmeladenbutterbrot, vorbei an Nietzsche, Hermes, Togo, Cäsar, Cicero, Marc Aurel, ganz langsam bis in den Flur unten, wo die Medea hing, dann zum Hausmeister, zu Birgela, um Milch zu trinken, Milch in diesem dämmerigen kleinen Stübchen, wo man es auch riskieren konnte, eine Zigarette zu rauchen, obwohl es verboten war. Sicher trugen sie den, der neben mir gelegen hatte, unten hin, wo die Toten lagen. Vielleicht lagen die Toten in Birgelas grauem kleinen Stübchen, wo es nach warmer Milch roch, nach Staub und Birgelas schlechten Tabak. Endlich kamen die Träger wieder herein. Und jetzt hoben sie mich auf und trugen mich hinter die Tafel. Ich schwebte wieder, jetzt an der Tür vorbei. Und im Vorbeischweben sah ich, dass auch das stimmte. Über der Tür hatte einmal ein Kreuz gehangen, als die Schule noch Thomas-Schule hieß. Und damals hatten sie das Kreuz weggemacht. Aber da blieb ein frischer, dunkelgelber Flecken an der Wand, kreuzförmig, hart und klar, der fast noch deutlicher zu sehen war als das alte, schwache, kleine Kreuz selbst, das sie abgehangen hatten. Sauber und schön blieb das Kreuzzeichen auf der verschlossenen Tünche der Wand. Damals hatten sie aus Wut die ganze Wand neu gepinselt. Aber es hatte nichts genützt. Der Anstreicher hatte den Ton nicht richtig getroffen. Das Kreuz blieb da, bräunlich und deutlich. Aber die ganze Wand war rosa. Sie hatten geschimpft, aber es hatte nichts genützt. Das Kreuz blieb da, braun und deutlich auf dem Rosa der Wand. Und ich glaube, ihre Tafelfarbe war erschöpft und sie konnten nichts machen. Das Kreuz war noch da. Und wenn man genau hinsah, konnte man sogar noch eine deutliche Schrägspur über dem rechten Balken sehen, wo jahrelang der Buchsbaumzweig gehangen hatte, den der Hausmeister Birgeler dorthin klemmte, als es noch erlaubt war, Kreuze in die Schule zu hängen. Das alles fiel mir in der kleinen Sekunde ein, als ich an der Tür vorbeigetragen wurde, hinter die Tafel, wo das grelle Licht brannte. Ich lag auf dem Operationstisch und sah mich selbst ganz deutlich, aber sehr klein, zusammengeschrumpft, oben in dem klaren Glas der Glühbirne, winzig und weiß, ein schmales, mullfarbenes Paketchen, wie ein außergewöhnlich subtiler Embryo. Das war also ich da oben. Der Arzt drehte mir den Rücken zu und stand an einem Tisch, wo er in Instrumenten herumkramte. Breit und alt stand der Feuerwehrmann vor der Tafel und lächelte mich an. Er lächelte müde und traurig. Und sein bärtiges, schmutziges Gesicht war wie das Gesicht eines Schlafenden. An seiner Schulter vorbei, auf der schmierigen Rückseite der Tafel, sah ich etwas, was mich zum ersten Male, seitdem ich in diesem Totenhaus war, mein Herz spüren machte. Irgendwo in einer geheimen Kammer meines Herzens erschrak ich tief und schrecklich, und es fing an, heftig zu schlagen. Da war meine Handschrift an der Tafel, oben in der obersten Zeile. Ich kenne meine Handschrift. Es ist schlimmer, als wenn man sich im Spiegel sieht, viel deutlicher. Und ich hatte keine Möglichkeit, die Identität meiner Handschrift zu bezweifeln. Alles andere war kein Beweis gewesen, weder Medea noch Nietzsche, nicht das dinarische Bergfilmprofil, noch die Banane aus Togo und nicht einmal das Kreuzzeichen über der Tür. Das alles war in allen Schulen dasselbe. Aber ich glaube nicht, dass sie in anderen Schulen mit meiner Handschrift an die Tafeln schreiben. Da stand er noch, der Spruch, den wir damals hatten schreiben müssen, in diesem verzweifelten Leben, das erst 3 Monate zurücklag. Wanderer, kommst du noch spar. Oh, ich weiß, die Tafel war zu kurz gewesen und der Zeichenlehrer hatte geschimpft, dass ich nicht richtig eingeteilt hatte, die Schrift zu groß gewählt. Und er selbst hat es kopfschüttelnd in der gleichen Größe darunter geschrieben. Wanderer, kommst du noch spar. 7-mal stand es da. In meiner Schrift, in Antiqua, Fraktur, Kursiv, Römisch, Italien und Rundschrift. 7-mal deutlich und unerbittlich. Wanderer, kommst du noch spar. Der Feuerwehrmann war jetzt beiseite getreten auf einen leisen Ruf des Arztes hin. So sah ich den ganzen Spruch, der nur ein bisschen verstümmelt war, weil ich die Schrift zu groß gewählt hatte, der Punkte zu viele. Ich zuckte hoch, als ich einen Stich in den linken Oberschenkel spürte. Ich wollte mich aufstützen, aber ich konnte es nicht. Ich blickte an mir herab und nun sah ich es. Sie hat mich ausgewickelt und ich hatte keine Arme mehr, auch kein rechtes Bein mehr. Und ich fiel ganz plötzlich nach hinten, weil ich mich nicht aufstützen konnte. Ich schrie. Der Arzt und der Feuerwehrmann blickten mich entsetzt an, aber der Arzt zuckte nur die Schultern und drückte weiter auf den Kolben seiner Spritze, der langsam und ruhig nach unten sank. Ich wollte wieder auf die Tafel blicken, aber der Feuerwehrmann stand nun ganz nah neben mir und verdeckte sie. Er hielt mich an den Schultern fest und ich roch nur den brandigen, schmutzigen Geruch seiner verschmierten Uniform. Ich sah nur sein müdes, trauriges Gesicht und nun erkannte ich ihn. Es war Birgeler. Milch, sagte ich leise.
Nun gut, ich glaube, damit mache ich Schluss für heute. Das Ende der Vorlesung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hatte viel Spaß beim Vorlesen. Zu den letzten Worten, die ich noch an euch richten möchte. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, also dem Librarium, aber genauso natürlich dem Bar Guntramsdorf. Einfach librarium.guntramsdorf in die Suche eingeben oder auch Borg Guntramsdorf. Und ihr könnt uns dort folgen und auch dem Podcast natürlich. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.